Jakob wird dann uns hier das Wort auslegen. Danke schon im Voraus dafür. Ich lese Psalm 34 ab Vers 1 von David, ein Psalm, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn von sich wegtrieb und er fortging. Ich will den Herrn preisen, alle Zeit. Sein Lob soll immerzu in meinem Mund sein. Meine Seele rühme sich des Herrn. Die Elenden sollen es hören und sich freuen. Erhebt mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Die auf ihn blicken, werden strahlen und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Als dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die Herr, die ihn fürchten, und er rettet sie. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr, seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Junge Löwen leiden Not und Hunger, aber die den Herrn suchen, müssen nichts Gutes entbehren. Kommt her, ihr Kinder, hört auf mich. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer ist der Mann, der Leben begehrt, der sich Tage wünscht, an denen er Gutes schaut? Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht betrügen. Weiche vom Bösen und tue Gutes. Suche den Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn achten auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Das Angesicht des Herrn steht gegen die, welche Böses tun, um ihr Andenken von der Erde zu vertilgen. Wenn jene rufen, so hört der Herr und rettet sie aus all ihrer Bedrängnis. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Der Gerechte muss viel Böses erleiden, aber aus allem rettet ihn der Herr. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Den Gottlosen wird das Böse töten, und den Gerechten hassen müssen die den Gerechten hassen, müssen es büßen. Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte und alle, die auf ihn vertrauen, werden es nicht zu büßen haben. Wir singen ein Lied vor der Predigt.
Wie schon erwähnt, möchte ich heute über die Jahreslosung sprechen. Predigen, aber nicht nur über den einen halben Vers, sondern über den Kontext, über den Zusammenhang Psalm 34, Vers 10 bis 21. Wir haben den ganzen Psalm schon gehört, ein Psalm mit sehr vielen wunderbaren Verheißungen. Das Thema: der Segen eines gottesfürchtigen und friedenstiftenden Lebens. Der Segen eines gottesfürchtigen und friedensstiftenden Lebens mit folgender Gliederung. Erstens die Gottesfurcht als Grundlage des Segens. Zweitens die Friedensförderung als Mittel zum Segen. Und drittens die schützende Gegenwart Gottes als Inhalt des Segens. Psalm 34, Vers 15b gilt als Jahreslosung: Suche den Frieden und jage ihm nach. Wie gesagt, wollen wir den Text in seinem Kontext anschauen und überlegen, was das für uns heute bedeutet. Wir haben hier gewaltige Verheißungen. Und die Grundlage, um dieses Ziel zu erreichen, ist die Gottesfurcht. Die umgesetzte, gelebte Gottesfurcht. Und der Weg dorthin ist der Weg des Friedensstiftens. Und das Ergebnis ist, dass Gott mit uns ist, mit seiner wunderbaren Gegenwart. Zum ersten Punkt, die Gottesfurcht als Grundlage des Segens. Ich lese Psalm 34, die Verse 10 bis 12. Psalm 34, die Verse 10 bis 12. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn keinen Mangel haben diejenigen, die ihn fürchten. Junglöwen verarmen und hungern, aber die den Herrn suchen, ermangeln kein Gut. Kommt, ihr Söhne, hört mir zu. Die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Wer wird hier angesprochen? Gottes Heilige. Wer ist das? Wer sind Gottes Heilige? Das sind nicht besonders, von Natur aus besonders vollkommene Menschen, wie wir denken könnten. Menschen, die halt einen wunderbaren Charakter haben. Von Natur aus. Sondern in der Bibel sind heilige Menschen, die mit Gott im Bund leben. Das heißt, die Grundlage dafür, dass Menschen überhaupt als Heilige bezeichnet werden können, ist der Bund Gottes. Und er geht immer von Gott aus. Gott macht einen Bund mit Israel und nimmt das Volk mit hinein in seine Heiligkeit. Und zwar ein sündiges Volk. Ein Volk, das immer wieder sündigt. Und deswegen, weil dieses Volk ja nicht an und für sich heilig ist, sondern immer wieder Vergebung nötig hat, musste Israel opfern, Tiere opfern, immer wieder, ständig. Nicht nur am Versöhnungstag, von dem wir vorher gehört haben, sondern immer wieder wurde geopfert als Zeichen dafür, dass dieses heilige Volk Gottes ständig von der Vergebung lebt. Und gleichzeitig als Hinweis, dass Gott ein Opfer senden würde, das genügt. Denn die Bibel macht deutlich, dass die Tiere im Alten Testament die Sünde nicht wegnehmen konnten. Und besonders Jesaja 53 verheißt uns deswegen einen kommenden Erlöser, der sein Leben als Schuldopfer hingeben wird. Durch seinen Tod werden Menschen Gerechte und damit Heilige. Durch die Vergebung der Sünden. Jesus Christus ist dieser verheißene Welterlöser. Jesus, der Sohn Gottes, der selbst als einziger Mensch nie gesündigt hat. Wirklich als einziger Mensch. Er hat sein vollkommenes Leben am Kreuz von Golgatha hingegeben. Es genügte nicht, dass Jesus Mensch wurde. Wir haben gerade Weihnachten gefeiert. Jesus Mensch geworden. Das Ziel war von Anfang an klar, dass er sein Leben am Kreuz für uns hingibt. In Johannes 1 lesen wir haben den Text letzten Sonntag oder am Weihnachten gehört, am Dienstag, dass er das Licht der Welt ist. Und dass dieses Licht in die Finsternis kam. Diese Welt war von Finsternis umgeben, wegen der Sünden der Menschen. Und Jesus, der ja die ganze Welt erschaffen hat, auch die Menschheit, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und Vers 12 lesen wir dann aber, wie viele ihn jedoch aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Denen, die an seinen Namen glaubten. Wenn wir Jesus annehmen, dann sind wir Heilige. Warum? Weil Jesus unsere Sündenschuld auf sich genommen hat und weil Gott uns durch Jesus alle Sünden vergibt. Die Großen und die Kleinen. Die ganz Kleinen, wenn es sie überhaupt gibt. Alles vergeben. Dann sind wir Heilige. Und solche Menschen werden hier im Psalm angesprochen. Ihr seine Heiligen, fürchtet Gott. Warum? Muss man Angst haben vor Gott? Eigentlich schon, weil Gott ein heiliger Gott ist und der Mensch als sündiger Mensch sich nicht Gott nahen darf. Aber Gott hat sich eben uns genaht und nimmt uns mitten seine Heiligkeit. Und deswegen hat dieses Fürchten hier wenig mit Angst haben zu tun, sondern vielmehr bedeutet das Ehrfurcht haben vor Gott. Gott fürchten heißt eine Ehrfurcht haben vor Gott, weil Gott Gott bleibt. Auch wenn wir seine Kinder sind, ist Gott immer noch Gott. Und wenn wir ihn fürchten, dann ordnen wir uns seinem Willen unter. Dann suchen wir ihm zu gefallen. Und hier heißt es dann, Vers 11, sucht Gott. Das hebräische Wort heißt auch so viel wie nachforschen. In der Bibel, nach dem Willen Gottes. Forscht nach. In seinem Wort. Gott hat sich in seinem Wort offenbart. Wenn wir Gott Gott sein lassen, dann respektieren wir seinen Willen, der in der Bibel offenbart ist. In Jesaja 61, Vers 2 und Vers 5 lesen wir von Menschen, die zittern vor dem Wort Gottes. Die zittern vor dem Wort Gottes. Eine tiefe Ehrfurcht haben vor dem Wort Gottes. Darin forschen, was Gottes Wille ist. Ich habe gestern eine WhatsApp-Nachricht bekommen, ganz lange. Was wäre, wenn wir unsere Bibel so behandeln würden wie unser Handy? Ich habe zurückgeschrieben, wenn ich zu Hause bin, liegt mein Handy meistens in der Schublade und meine Bibel, besonders diese zweisprachige hebräisch-deutsche Bibel, sehr viel auf meinem Schoß. Ich beschäftige mich also viel mehr mit der Bibel als mit dem Handy. Und das ist, was bringt. Die Leute merken ja, sich ständig nur mit dem Handy zu beschäftigen und kaum an was anderes denken zu können, erfüllt nicht das Leben. Ich frage mich einfach, warum schickt man solche Nachrichten weiter, aber setzt das nicht um? Warum tut man es denn nicht? Also setzen wir es um und lernen von Jesus. Wir lesen von Jesus in Hebräer 5, ab Vers 7, von seiner Gottesfurcht, dass er mit Geschrei und mit Tränen seine Anliegen Gott dargebracht hat, als er auf Erden war. Denkt man an Gethsemane. Und er wurde erhört wegen seiner Gottesfurcht. Und ist somit zum Retter aller Menschen geworden, die ihn annehmen. Oder Hebräer 12, Vers 3, schaut auf den Anfänger und Vollender des Glaubens, Jesus Christus, der den Weg gegangen ist, den wir gehen. Und schaut auf sein Ziel. Der Psalm verheißt, dass solche, die in dieser Gottesfurcht leben, keinen Mangel haben werden. Nun, keinen Mangel, denken wir, dann leben wir ja im Luxus. Sie werden kein Gutes, nichts Gutes ermangeln, heißt es hier genau. Also sie bekommen das Gute, was sie brauchen im Leben. Nicht gemeint, dass sie immer im Luxus leben werden. Jesus sagt, wenn ihr, als irdische Väter, die ihr böse seid, euren Kindern Gutes gebt, das ist Lukas 11, Abvers 11. Wenn ihr euren Kindern Gutes gebt, wenn ihr ihnen einen Fisch gebt, wenn ihr darum bittet, und einen Skorpion oder eine Schlange, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel euch seinen Geist geben, wenn ihr ihn darum bittet? Und mit dem Geist schenkt uns Gott alles, was wir brauchen im Leben, um gottesfürchtig zu leben, um Gott zu dienen und dem Menschen ein Segen zu sein. Auch David hat bezeugt, Psalm 23,1 kennen wir allgemein: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, weil ich so einen Hirten habe. Jesus sagt: Ich bin der gute Hirte. Und ich bin dazu gekommen, dass meine Schafe das Leben und den Überfluss haben. Das Leben und den Überfluss. Johannes 10, Abvers 10. Wunderbare Verheißungen. Voraussetzung: Wir leben der Gottesfurcht. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Die Friedensförderung als Mittel zum Segen. Ich lese die Verse 13 bis 15 im Psalm 34. 13 bis 15. Wer ist der Mann, der Wohlgefallen am Leben hat, der seine Tage liebt, um Gutes zu sehen? Bewahre deine Zunge vor dem Bösen und deine Lippen vor betrügerischer Rede. Lasse ab vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Wohlgefallen am Leben. Gutes sehen. Wer möchte das nicht? Jemand hier, der sagt: Nein, möchte ich nicht. Ich möchte lieber ein Leben lang leiden. Übrigens, diese Stelle wird auch im 1. Petrusbrief zitiert, Kapitel 3, ausführlich zitiert. Petrus sagt, wie aktuell das ist, auch für Christen im Neuen Bund. Wohlgefallen haben am Leben. Voraussetzung: Hier sind zwei Punkte genannt. Erstens, die Lippen bewahren, die Zunge bewahren vor dem Bösen. Wie schwer das doch manchmal ist, oder vielleicht auch oft. Unsere Zunge bewahren, dass wir nicht sagen, was dem Nächsten schadet. Wie schwer das doch ist. Etwas Unüberlegtes zu sagen, ist so einfach. Im Epheser 4, Vers 29 schreibt Paulus: Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade vermittle. Paulus fordert die Christen auf in Philipper 4, Vers 5, eure Lindigkeit, können auch sagen, eure Nachgiebigkeit, soll kund werden, nicht nur den Angenehmen, allen Menschen. Eure Lindigkeit, eure Nachgiebigkeit soll kund werden, allen Menschen. Und Paulus schreibt in Kolosser 3, Vers 12, 13, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Die Lippen bewahren, dass wir nichts Unüberlegtes reden, was Schaden zufügt. Zweitens, Frieden suchen. Ich kann auch übersetzen, bittet um den Frieden an dieser Stelle. Das ist ein anderes Wort, als was ich vorher genannt habe. Bittet um den Frieden und jagt ihm nach. Wie? Wie wenn jemand im Krieg dem Feind hinterherjagt. Genau das gleiche Wort. Jagt ihm nach den Frieden. Hebräer 12, Vers 14 lesen wir, jagt dem Frieden nach mit den Angenehmen. Wiederum mit allen Menschen. Und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Also wie im Krieg, wo man dem Feind so richtig hinterherjagt mit dem Pferd. Oder von mir aus heute mit dem Kriegsflugzeug. Überschallgeschwindigkeit. Einfach hinterher. Natürlich weiß die Bibel, weiß Gott, wissen die Schreiber der Bibel, dass es keinen billigen Frieden gibt. Und es ist nicht immer möglich, mit allen Menschen gegenseitigen Frieden zu haben. Auch für Christen nicht. Deswegen schreibt Paulus in Römer 12, 18, so viel an euch liegt. So viel an mir liegt. Habt Frieden mit allen Menschen. So viel an euch liegt. Das bedeutet, immer wieder über den eigenen Schatten zu springen. Immer wieder über den eigenen Schatten zu springen, was uns manchmal so schwer fällt. Nein, ich habe recht. Er ist im Unrecht. Jagt dem Frieden nach. Es genügt nicht, den anderen im Frieden zu lassen. Hauptsache, wir tolerieren uns. Das ist die moderne Toleranz. Ich lasse dich im Frieden. Wir tolerieren uns. Nein, Jesus sagt, was sagt er in den Seligpreisungen? Selig sind die Friedensstifter. Denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Warum? Weil Gott Frieden stiftet. Lesen wir in Kolosser 1, 20, dass Gott Frieden gestiftet hat in seinem Sohn und die Menschheit mit sich versöhnt hat. Die Menschheit, die in der Feindschaft gegen Gott lebte, hat Gott versöhnt, indem er seinen Sohn Jesus hingab. Sag, bitte, ich möchte Frieden haben. Aber es gibt keinen billigen Frieden. Nur durch Vergebung. Und die bietet Gott an. Und Epheser 2, ab Vers 14, da lesen wir, Jesus Christus ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und Frieden gestiftet hat, auch zwischen Juden und Heidenchristen. Das heißt, zwischen kulturell sehr unterschiedlichen Christen hat er Frieden gestiftet. Und diesen Frieden dürfen wir und sollen wir leben. Nicht einfach jemand im Frieden lassen, sondern Versöhnung anstreben. Versöhnung heißt Frieden stiften. Eine gestörte Beziehung wiederherstellen. Das ist eine herausfordernde Aufgabe, aber eine sehr schöne Aufgabe, die wir als Christen haben. Ich habe es schon wiederholt erlebt, wenn du zwischen den Fronten sozusagen bist, dann denkt jede Seite, du bist zu sehr auf der anderen Seite. Muss man in Kauf nehmen. Denn sonst kann man keinen Frieden stiften. Wenn ich zu dieser Seite gehe und sage, schau mal, wie er dich behandelt, und ich gehe zur anderen Seite, sage das Gleiche, da gibt es keinen Frieden. Ich stehe zwar auf beiden Seiten besser da, möglicherweise, aber Frieden gibt es nicht. Und wir müssen also in Kauf nehmen, dass es was kostet, auch Friedensstifter zu sein. aber es bringt viel. Damit komme ich zum dritten Punkt, die schützende Gegenwart Gottes als Inhalt des Segens. Ich lese die Verse 16 bis 21 im Psalm 34. Psalm 34, Vers 16 bis 21. Die Augen des Herrn, achtet genau darauf, die Augen des Herrn sind auf die Gerechten gerichtet und seine Ohren auf ihren Hilferuf. Denen, die Böses tun, steht das Angesicht des Herrn entgegen, um ihr Gedächtnis von der Erde zu tilgen. Die Gerechten schreien und der Herr hört. Aus allen ihren Bedrängnissen rettet er sie. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind, die rettet er. Vielfältig ist das Unglück des Gerechten, aber aus dem allen errettet ihn der Herr. Er bewahrt alle seine Gebeine, nicht eines von ihnen wird zerbrochen. Nicht die Selbstgerechten, aber auch nicht die Egoisten haben hier diese gewaltigen Verheißungen, sondern die Gerechten. Die Gerechten und die Heiligen, das sind in der Bibel die gleichen Menschen. Warum? Weil man durch Gottes Vergebung gerechtfertigt worden ist und dadurch ein Heiliger ist. Diese Menschen werden angesprochen, sind nicht Selbstgerechte, sondern hier im Text sind das Menschen mit einem zerbrochenen Herzen. Mit einem zerschlagenen Geist. Also wenig Selbstgerechtigkeit vorhanden. Jesus sagt, selig sind die Armen im Geist oder in Bezug auf den Geist. Und kann an solchen Aussagen des Alten Testaments anknüpfen. Menschen, die nichts von sich erwarten, so nach dem Motto, muss einfach an dich glauben, an das Gute in dir, sondern Menschen, die wissen, sie sind zerbrechliche, vergängliche Menschen, aber von Gott geliebte Menschen, die alles von Gott erwarten. Von Gott geschaffene, von Gott erlöste, von Gott geliebte Menschen. Und wir haben immer wieder schon in den Psalmen solche Verheißungen für Menschen, die so mit Gott leben. Psalm 37, Vers 11, was Jesus Matthäus 5,5 zitiert, selig sind die Sanftmütigen oder die Demütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen und sie werden ihre Lust haben an der Fülle des Friedens. Wer? Diejenige mit einem dicken Ellbogen daherkomme, sich durchboxen. So ist halt die Welt, ne? Wie das die Evolutionslehre vermittelt. Wer sich durchboxt, der überlebt. Der Schwache verschwindet. Aber die Bibel dreht solche Werte auf den Kopf. Ganz auf den Kopf. Die Sanftmütigen, die Demütigen, die zerbrochenen Herzens sind, die einen zerschlagenen Geist haben, sie haben diese gewaltigen Verheißungen. Ihnen gibt Gott diese gewaltigen Verheißungen. Menschen, die den Frieden suchen, und nachgiebig sind, sind damit nicht einfach die dummen Verlierer. Die dummen Verlierer. Sondern sie sind die gewaltigen Gewinner. Die mächtigen Gewinner. Gott sagt in Psalm 68, Vers 6, er ist ein Vater der Weisen und ein Richter der Witwen. Er behütet die Weisen, die Witwen. Psalm 146, Vers 9, aber er krümmt den Weg der Gottlosen. Er behütet die Waisen und Witwen, aber er krümmt den Weg der Gottlosen. Frage ist, auf was, worauf vertraue ich? Auf mich? Auf meine Taktik? Auf meine gewaltigen Ärmel, die sich durchboxen? Oder auf Gott, der mich rechtfertigt in Jesus Christus, der mein Friede ist in Jesus Christus, der uns mit Gott versöhnt hat und er möchte, dass wir Friedensstifter sind. Das bedeutet aktiv den Frieden, den Gott uns schenkt, weitergeben. Es hat Gott sehr viel gekostet. In Römer 8, Vers 31 bis 39 können wir das nachlesen. Im Andachtsbuch von gestern stand 31 bis 29, aber nehmen wir 39. Er, der seinen einzigen Sohn nicht geschont hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles geben? Wer will uns verdammen? Gott ist hier, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Gott wird uns nicht enttäuschen. Den Sanftmütigen gehört das Erdreich. Den Sanftmütigen, den Demütigen. Fasse zusammen. Die Gottesfurcht ist die Grundlage des Segens, wie wir hier lesen. Die Heiligen sollen Gott fürchten. Das bedeutet für uns, Gottes Wille zu suchen, in der Bibel zu forschen und uns dem zu unterordnen. Umzusetzen, was Gott will. Gott wohlgefällig zu leben. Die Friedensförderung gilt als Mittel zur Vermittlung des Segens. Wer Frieden mit Gott hat, lebt in Frieden mit den Mitmenschen. Wer Frieden mit Gott hat, lebt im Frieden mit den Mitmenschen. Und nicht nur das, er ist ein Friedensstifter, weil er ja weiß, was die Grundlage dafür ist. Er kennt die Vergebung. Er kennt die Vergebung. Und es braucht die Vergebung für den echten Frieden. Und dann folgen die gewaltigen Verheißungen. Gott hört den Hilferuf eines Gottesfürchtigen. Gott hört. Vielleicht könnt ihr im Psalm zu Hause nochmals in Ruhe nachlesen und mal alles fett markieren, was ihr da an Verheißung habt. Aber, es gibt Voraussetzungen dafür. Gottesfurcht, den Frieden suchen und ihm nachjagen. Der Preis hat Jesus ans Kreuz geführt, es hat ihn viel gekostet und es kostet uns auch einiges. Nicht so viel wie Gott, aber es kostet uns auch einiges, wenn wir diesen Frieden suchen und ihm nachjagen. Aber nochmals, wir haben gewaltige Verheißungen und mit diesen Verheißungen möchten wir das Jahr abschließen und das neue Jahr beginnen, wissend, dass Gott da ist. Wir beten. Ja, Jesus Christus, du bist uns vorangegangen, indem du Frieden gestiftet hast. Und ich bitte dich, dass du Gnade schenkst, dass wir diesen echten Frieden ausleben und weitergeben. Die Welt kennt ihn nicht, aber wir kennen ihn, weil wir dich kennen. Du bist unser Friede. Und ich bitte dich, dass du Gnade schenkst, dass wir immer wieder in dieser versöhnten Haltung leben und auf Menschen zugehen und auch zwischen Menschen vermitteln können, damit echter Friede gelebt werden kann, weil du es ermöglicht hast. Amen.